Herzlich willkommen. Så roligt att du har hittat till Tysklandspodden. En podcast om vårt grannland Tyskland som produceras av Goethe-Institut Schweden och Tintenfisch Media. I Tysklandspodden kommer du att kunna lyssna på samtal med spännande människor som på ett eller annat sätt har med Tyskland att göra. Det kan handla om författare, politiker, filmregissörer, musiker eller någon som du vill höra. Maila info@stockholm.goethe.org och berätta vem du skulle vilja höra i Tysklandspodden. I varje avsnitt samtalar vi med en eller flera spännande personer. Ibland är intervjuerna på tyska med en sammanfattning på svenska. Ibland är det svenska hela tiden. Vi hoppas att både du som pratar tyska flytande och du som precis har börjat intressera dig för Tyskland ska tycka att det är intressant att lyssna. Gäst i nionde avsnittet av Tysklandspodden är Dr. Matthias Mühling som är konsthistoriker och direktör vid Städtischen Galerie i Lehnbachhaus und Kunstbau i München. Han var i Stockholm i slutet av april med anledning av Millesgårdens utställning Tillbaka till paradiset, expressionistiska mästerverk. Då höll han också ett föredrag på Goethe-Institut Schweden om den expressionistiska konstnären Gabriele Münter och hennes relation till Skandinavien. Det är faktiskt tack vare Gabriele Münters donation som Lehnbachhaus har en så framstående samling av expressionistisk konst. 1957 skänkte hon cirka 1000 expressionistiska konstverk till Lehnbachhaus, som är ett av Tysklands 5 mest besökta museum.
Was man dort sehen kann, funktioniert eben wie eine perfekte Wechselausstellung. Es ist zwar eine Sammlung, aber es ist die umfangreichste und eigentlich lückenlose Sammlung zum Blauen Reiter. Und man kann diese ganze Geschichte dieser Gruppe dort erleben und alle Themen, die diese Gruppe eben als große Themen gesetzt hat, sind bis heute, glaube ich, sehr, sehr aktuell und bestimmen unser Leben noch. Und deshalb ist die Moderne eben auch die Kunst, die in ganz Europa heute und Nordamerika am populärsten ist.
I Lehnbachhaus finns alltså den största samlingen av konstnärsgruppen Der Blaue Reiter, den blå ryttaren. Matthias Mühling säger att expressionismen, som ju ingår i den större riktningen modernismen, är en av de mest populära konstriktningarna än idag och att den gör avtryck i vår samtida konst.
Der Expressionismus, man sieht, was man zuerst sieht, sind eben Bilder, in denen die Farbe im Vordergrund steht. Und das macht es natürlich erstmal einfach. Man kann diese Bilder einfach nur anschauen und schön finden. Sie sind eben in dem Sinne oft, man kann sie voraussetzungslos anschauen. Man muss nicht viel über Kunst wissen, man muss nicht viel gelesen zu haben. Und genau das macht diese Kunst des Expressionismus und im Besonderen des Blauen Reiters auch aus. Es ist eben nicht nur einfach nur ästhetische Produkte, sondern es sind Dinge, die aufgrund von ideologischen Zusammenhängen entstanden sind. Der Blaue Reiter hat von einer besseren Gesellschaft, von einer besseren Welt geträumt und die Kunstwerke, die sie geschaffen haben, mussten eben quasi auch diese Ideen erfüllen.
Der Blaue Reiters konst är väldigt färgstark och man behöver inte veta så mycket i förväg för att kunna njuta av deras konstverk. Matthias berättar att Der Blaue Reiter-medlemmarna drömde om ett bättre samhälle och att de försökte visa hur det skulle se ut i sin färgglada konst.
Ein Thema ist zum Beispiel Abstraktion und Abstraktion ist eben nicht nur etwas, das nichts mehr darstellt, sondern Abstraktion ist diejenige Kunst, die nur Farben und Formen sind und keine Bildungsvoraussetzungen mehr haben. Es ist also eine Kunst, die jenseits von Nationalsprachen und jenseits von kultureller Bildung verständlich sind. Ob man quasi in Afrika geboren ist oder in Japan, in Russland, in Nordamerika oder Südamerika oder in Australien oder in Europa, das spielt keine Rolle. Abstraktion kann jeder verstehen. Die Kunst vor der Abstraktion hat sich immer auf die großen bildungsbürgerlichen Themen verständigt, wie Mythologien, die ja eben immer nur national verständlich sind.
Abstraktion, Formen und Färger, står i centrum. Det gör att denna konst går att förstå, oavsett varifrån man kommer. Alla kan förstå abstraktion, säger Mattias Myling. Det var också detta avståndstagande från nationen och betoningen av ett världsmedborgarskap och att all konst är likvärdig. Det var det som gjorde att nazisterna senare skulle döma ut expressionismen som entartete Kunst, urartad konst. Eftersom ju nazisterna själva gärna betonade sin egen överhöghet.
Und daran sieht man eben auch, was die große Utopie da drin ist, nämlich, dass wir von sozusagen einer Menschheit sprechen. Und genau das tut der Almanach der Blaue Reiter. Er spricht von der Menschheit und nicht von Völkern. Und deshalb ist diese Kunst dann eben auch entartet gewesen unter den Nazis. Und weil diese Idee, dass jegliche Kulturleistung eben gleichwertig ist, dieser völkischen Idee einer Herrenrasse so stark widersprochen hat.
Konstnärsgruppen Der Blaue Reiter sprängde gränserna för måleriet och det föreställande. De hyllade den primitiva konsten. Även barns teckningar var viktiga för dem.
Schönste Sammlung, die wir haben, sind über 250 Kinderzeichnungen, die Gabriele Münter und Kandinsky gesammelt haben, als Vorbild für ihre Malerei. Weil Kinder sind quasi die unverbildeten, naiveren und auch besseren Kreaturen. Wir wissen natürlich heute, dass das nicht stimmt, dass Kinder auch sehr gemein sein können. Aber die Idee eben, dass Kinder nicht Wesen sind, die man disziplinieren muss, damit sie gute Erwachsene werden, sondern dass Kinder freie und unverbildete Kreaturen sind, deren Ideen und Kreativität bedeutsamer ist als die von Erwachsenen, ist eben auch eine sehr schöne Idee, an die wir heute noch glauben.
Mattias berättar att Vasilij Kandinsky och Gabriele Münter samlade många teckningar av barn eftersom konstnärsparet såg barnens naiva blick på världen som en förebild som det gällde att ha när man målade. Konstnärsgruppen Der Blaue Reiter existerade ungefär mellan 1908 och 1914. Då splittrades de eftersom första världskriget bröt ut. Många av medlemmarna var tvungna att fly från Tyskland eftersom de kom från andra länder. Und damit zog som Staatsfeinde.
Das Revolutionäre am Blauen Reiter ist, dass es besonders viele Künstlerinnen in der Gruppe gibt. Und das Revolutionäre ist auch, dass diese Gruppe im Wesentlichen aus Menschen aus ganz Europa und den USA bestehen. Also viele Ausländer. Und der Blaue Reiter, das sind Russen, Franzosen, Amerikaner, Österreicher, Schweizer. Also das ist eine internationale Gruppe und genau aus diesem Grund zerbricht sie auch 1914, weil die meisten dann feindliche Ausländer sind und das Land innerhalb von 48 Stunden verlassen müssen.
Det revolutionära i Der Blaue Reiter war, att gruppen innehöll många kvinnliga konstnärer och också konstnärer från många olika länder då. Gabriele Münter var själv tyska och hon var inte gift med ryssen Vasilij Kandinsky, så egentligen behövde hon inte fly. Men hon beslutade sig ändå för det. Hon flydde till det neutrala Sverige och Stockholm under första världskriget. I och med det blev det lättare för Kandinsky och hon att träffa varandra. Kandinsky kunde ju komma dit, till det neutrala Sverige. Och så var det också en anledning till. Gabriele Münter hade redan upptäckt den svenska expressionismen och kände sig besläktad med den.
In Stockholm war das Klima sehr viel freundlicher gegenüber der künstlerischen Avantgarde als in Deutschland und gleichzeitig war es Kandinsky möglich, nach Stockholm zu reisen.
Gabriele Münter trivdes i Stockholm.
Und Gabriele Münters Zeit in Schweden und in Dänemark war ihre erfolgreichste Zeit überhaupt. Sie hatte in Schweden sehr, sehr viele Einzelausstellungen, in Stockholm auch zwei große Einzelausstellungen. Eine davon war die größte, die sie überhaupt zu Lebzeiten hatte, mit 100 Gemälden, De Vrie Utstilling in Kopenhagen. Und deshalb ist diese Zeit auch für die deutschen Expressionisten sehr, sehr wichtig. Und interessanterweise ist das sowohl in Deutschland als auch in Schweden komplett vergessen worden.
Ja, idag känner vi inte till mycket om Gabriele Münter eller kopplingen till den svenska expressionismen. Och det vill förstås Mattias Myling ändra på. Kandinsky är ju ett större namn i konsthistorien, men Mattias Myling menar att det nu är dags att också lära känna Gabriele Münters konst. Själv beskrev hon sig som ett europeiskt barn och hon älskade Stockholm.
Gabriele Münter schreibt, als sie nach Stockholm abreist in Berlin, in das Gästebuch von Herbert Walden, sie ist ein Kind Europas. Sie fühlt sich eben auf dem Weg nach Stockholm, sie freut sich darauf. Es ist kein Exil. Und sie hat ja über Stockholm gesagt, dass es einer der schönsten und sympathischsten Orte ist, den sie jemals kennengelernt hat. Sie war hier sehr, sehr glücklich, als sie angekommen ist und hat sich hier sehr, sehr wohl gefühlt.
Men vem var hon då, Gabriele Münter? Mattias Mühling berättar att hon var dotter till en tandläkare som flyttat tillbaka från USA till Tyskland där hans familj kom ifrån ursprungligen. Själv föddes hon i Berlin och när hon var liten flyttade familjen runt mycket. Hennes uppfostran var mer liberal än den som hennes tyska vänner fick eftersom hennes föräldrar lärt sig ett liberalt föräldraskap i USA. Men hennes föräldrar dog tidigt.
Jedenfalls sterben ihre Eltern relativ früh, hinterlassen ihr eine kleine Rente und sie ist finanziell unabhängig. Und was tut sie? Sie fährt 2 Jahre lang durch die USA als junges Mädchen mit 19, und zwar New York, St. Louis, was damals die wichtigste Stadt in den USA war, dann nach Arkansas und vor allen Dingen Texas, weil in Texas, in den kleineren Städten, wohnen die Münters. Und zwar in Plainview, Texas, in Fort Worth. Das sind alles sozusagen sehr staubige kleine Städte, in denen das Leben sehr, sehr hart ist. Sie bekommt direkt dort eine Kamera geschenkt, und zwar eine Kodak-Kamera. Und ihre künstlerische Karriere beginnt als 19- und 20-jähriges Mädchen mit der Fotografie.
Gabriele Münter levde alltså på pengar som hennes föräldrar testamenterat till henne. Hon reste runt i USA i en massa olika städer och hon fick en kamera och hon började dokumentera sin resa när hon var 19 år gammal. Hon börjar med fotografi men går så småningom över till att måla. Något som hon, precis som fotograferandet, lär sig helt på egen hand.
Sie lernt malen und bringt sich das im Wesentlichen eigentlich selber bei oder über Künstlerinnen und Künstler. Sie ist eben in der Phalanx-Schule von Kandinsky. Und die Fotos, die sie macht, die sind absolut bahnbrechend. Die sind 1899 und 1900 und die sehen aus wie Walker Evans in den 30er Jahren oder wie Leslie Moholy-Nagy in den 20er Jahren oder Giselle Freud. Das ist wirklich, sie ist da ein absolutes Naturtalent. Und sie hat ja auch selber gesagt, ich musste mir quasi mit Messer und Gabel Essen beibringen. Und insofern ist sie, finde ich, eine bedeutsame Figur, weil die in der Moderne ja das Ungebildete und das Naive, das aus sich selbst heraus entstehende Natürliche an enormer Bedeutung gewinnt. In diesem Prinzip des Primitivismus, den wir heute sowohl positiv wie negativ sehen, weil er in dem Primitivismus steckt ja auch so eine kolonialistische Gewalt, aber der Primitivismus des Blauen Reiters ist eben, dass das Nicht-Akademische besonders bedeutsam ist. Deshalb ist Münter auch so wichtig für den Blauen Reiter, weil sie das als Person verkörpert.
Hon lärde sig alltså att både fotografera och måla själv. Och hennes stilideal är alltid det naivt barnsliga. Det gör henne till en portalfigur för Der Blaue Reiter eftersom de just hyllade det naiva och nya i konsten. Matthias Mühling kallar henne både naturbegåvning och centralgestalt.
Das war sozusagen Afrika für die französischen Avantgarde war, der in dem Primitivismus ist für Gabriele Münter die Kinderwelt gewesen. Und das sieht man auch sehr stark an ihren Bildern, dass sie sich sehr, sehr stark an Kinderzeichnung und einer kindlichen Ästhetik orientieren.
Det där var Dr. Matthias Mühling som pratade om Gabriele Münter och konstgruppen Der Blaue Reiter. Och det var allt för den här gången. Andreas Tilliander var ljudtekniker. Jag heter Mats Almegård och jag producerar Tysklandspodden på Tintenfisch Media AB för Goethe-Institut Schweden. Vi hörs snart igen. Auf Wiederhören!